ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich weiß das noch ganz genau, in dem Spiegel stand oben Bruch in der SED. Da war so ein Blitz durch. Und dann war es so, wie als wenn so ein Land gebrochen wird. Ne? Bruch in der SED. Und das habe ich natürlich gelesen. Und habe gedacht, das kann alles nicht sein. Was haben die uns erzählt in der Schule?
Als mir Thomas de Vachoy das erzählt hat, habe ich kurz gedacht, was hat denn seine Erfahrung als 18-Jähriger in der DDR mit der Armut in der Bundesrepublik zu tun? Schließlich habe ich ihn für das Gespräch angefragt, weil er kurz zuvor zum Armutsbeauftragten der EKBO, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, ernannt worden war, dem ersten Armutsbeauftragten einer Landeskirche in Deutschland überhaupt. Und dass es Armut mitten im Wohlstand gibt, das weiß Thomas de Vachoy seit langem. Als Armutsbeauftragter des Diakoniewerkes Simeon und des Kirchenkreises Neukölln ist das Phänomen Alltag für den 64-Jährigen. Aber dass es auch in der DDR, wo Thomas de Vachoy geboren und aufgewachsen ist, nicht nur politische Bevormundung gab, sondern auch Armut, und was das mit seinem Engagement gegen die Armut in der Bundesrepublik zu tun hat, das ist mir erst im Laufe unseres Gesprächs klar geworden, zu dem ich Sie herzlich einlade. Mein Name ist Matthias Bertsch, ich freue mich, dass Sie zuhören, und ich habe Thomas de Vachoy erst einmal Folgendes gefragt.
Wo begegnet Ihnen denn die Armut am stärksten oder am eindringlichsten im Alltag?
Hier in Berlin auf jeden Fall die Obdachlosigkeit. Die ist ja sichtbar. Egal wo man läuft in Berlin, man findet überall Menschen, die kein Obdach haben und irgendwo unter den Brücken hausen oder in den U-Bahn-Schächten liegen oder in Zelten. Das ist also relativ sichtbar hier.
Und wie begegnet die Ihnen? Also über den Blick, dass Sie sie einfach wahrnehmen im Stadtbild oder weil Sie mit den Menschen ins Gespräch kommen und dann die einzelnen Geschichten dahinter erfahren?
Naja, nicht immer habe ich Zeit, also mit jedem zu sprechen, das ist fast utopisch, aber ich rede mit einigen. Also wenn ich jetzt im Stuttgarter Platz bin, dann setze ich mich auch mit hin auf die Matratze und spreche mit den Menschen, was das Problem ist oder hole ihnen was zu essen, wo ich dann sage, ja, er muss erstmal was essen oder was trinken und dann kommt man ganz gut ins Gespräch und dann erfährt man so Dinge, die eigentlich gar nicht nachvollziehbar sind. Ne? Also man spricht mit den sogenannten Tagelöhnern mittlerweile wieder, die irgendwo hingefahren werden zum Arbeiten, wieder zurück unter die Brücke geschafft werden und nicht mal Geld haben. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit einem am Stuttgarter Platz, der 3 Monate kein Geld bekommen hat. Das war ein bulgarischer Bürger, der gesagt hat, er ist verarscht worden, wo er hierher gekommen ist, hat relativ gut Deutsch gesprochen. Und da habe ich gefragt, warum er nicht zurück möchte. Also ich würde ja hier nicht bleiben, wenn ich so eine Situation... Und da hat er gesagt, er kann nicht zurück. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, warum. Es gibt immer irgendwelche Dinge, wo Menschen dann sagen, nee, ich möchte nicht mehr.
Also das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, das heißt, es sind osteuropäische Arbeitsmigranten, die hierher kommen in der Erwartung, sie kriegen für ihre, Sie haben Tagelöhner gesagt, für ihre Arbeit am Bau, wo auch immer, sie werden bezahlt, haben aber keinen Arbeitsvertrag oder dergleichen, werden nachher nicht bezahlt und landen auf der Straße.
Landen auf der Straße und sie haben ja auch kein Recht, Sozialhilfe zu bekommen oder Bürgergeld. Das ist ja das große Dilemma, in dem wir stecken. Und das geht natürlich nicht. Egal, wer hier in diesem Land ist. Ich habe immer gesagt, wer hier im Land ist, muss versorgt werden. Und dafür sind wir als Staat und Gesellschaft zuständig. Das muss einfach so sein. Es gibt Menschen, die sagen, ja, also, weißt du, wenn du jetzt jeden hier zahlen willst, dann kommen ja immer mehr. Nee, falsch. Das ist, glaube ich, eine falsche Denkweise. Wir haben offene Grenzen. Dann hätte man als Land sagen müssen, nee, wir machen die Grenzen zu oder wir lassen sie zu. Aber wir haben nun mal dieses EU-Recht und nach EU-Recht sollte das auch gemacht werden. Und ich bin schon der Meinung, dass auch die EU als Behörde sich da durchaus nochmal hinsetzen muss, um das zu klären. Das funktioniert so nicht. Oder zumindest, dass die Botschaften der jeweiligen Länder einbezogen werden in diesen Prozess. Also wenn ich jetzt einen Landsmann habe aus Bulgarien oder eine Landsmännin aus Rumänien, dann muss ich mit den Botschaften reden können und sagen, pass mal auf, die sind jetzt hier, wie kommen wir zurecht damit oder könnt ihr uns unterstützen? Das geht ja schon bei den Sprachbarrieren los. Nicht jeder Mensch spricht 20, 30 Sprachen. Also du brauchst immer irgendeinen Dolmetscher, wenn solche Situation ist. Und das alleine schon kostet Geld und kriegst du nicht. Also es geht nur über Ehrenamt, wenn überhaupt.
Jetzt sind Sie Armutsbeauftragter erstens des Diakoniewerks des Simeon seit 2017, zweitens des Kirchenkreises Neukölln seit 2021 und wirklich seit kurzem erst auch der EKBO, also der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Wie ist es denn in Neukölln? Ist es da auch so, dass Sie da in Ihrer Arbeit hauptsächlich mit Wohnungslosen und Obdachlosen zu tun haben? Oder haben Sie da mit ganz anderen Gruppen von Menschen zu tun, die eben von Armut betroffen sind?
Also es ist so, dass es gerade in Neukölln, durch die Tier- und Wärmestube Neukölln, die sich ja in früheren Zeiten um Obdachlose gekümmert hat. Mittlerweile hat sich das ja komplett verschoben, dass also auch Rentner kommen, die zwar im Bürgergeldempfänger sind, aber sehr arm sind. Es kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Gruppierungen, also Jugendliche nicht, weil Kinder haben da keinen Zutritt. Aber es ist durchaus zwischen 18 und 25 sind auch schon Leute da, die keine Perspektive mehr haben, die also praktisch den Kompass verloren haben. Und die werden dann dort aufgefangen. Also mit diesen Menschen haben wir vor Ort zu tun, sehr viel. Und natürlich durch meine Arbeit im Diakoniehaus Britz mit vielen behinderten Menschen.
Da leiten Sie eine Einrichtung im Süden von Neukölln, also im Britz eben, so barrierefreies Wohnen. Aber da gibt es sozusagen eben auch Überschneidungen mit dieser Armutsthematik.
Viele Überschneidungen, weil natürlich diese Menschen irgendwie ein bisschen vergessen werden manchmal. Gerade in den Corona-Zeiten, was passiert mit den Leuten oder wie kann denen geholfen werden? Und wir haben vielen, vielen helfen können schon. Aber gerade in der Sozialberatung muss man viele Stunden aufbringen, um mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Du musst Vertrauen aufbauen. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nur nicht so, dass die Leute jetzt zu Ihnen ins Büro kommen. Ich erzähle Ihnen jetzt immer was aus meiner Geschichte. So einfach ist das nicht. Man kriegt schon Informationen oder man wird angesprochen oder andere sprechen mich an und sagen, kannst du da nicht mal helfen? Guck dir das mal an. Also Neukölln ist schon sehr spezifisch. In Neukölln ist extrem die Altersarmut. Das beobachtet man, wenn man die Flaschen sammelnden Rentner sieht. Dann die Tafeln, die in Neukölln extrem besucht werden, wo auch die Tafeln ihre Probleme haben, weil es mittlerweile zu viel sind, weil gar nicht mehr diese Nahrungsmittel rangeschafft werden können. Aber als Bezirk, muss ich ehrlich gestehen, dass der durch diese Prosperierung dieses Bezirks auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Verdrängung. Das ist wie so eine Gewitterwolke, sage ich immer. Ne? Dann schlägt der Blitz ein und dann kommt der große Donner. Und dann überlegt man, was können wir jetzt tun? Und im Endeffekt kannst du nur so viel tun, indem du eben versuchst, gerade diese Tier- und Wärmestube Neukölln aufrechtzuerhalten, die ja die letzte ist in Neukölln und wo jetzt praktisch der Neubau beginnt, weil wir uns entschieden haben, als Kirchenkreis oder als Diakoniewerk, zu sagen, wir bauen jetzt neu. Wir können das jetzt so nicht mehr halten, das ist zu viel. Knapp 15.000 Versorgungen im Jahr von Menschen in dieser kleinen Einrichtung. Da weiß jeder, das platzt aus allen Nähten und deswegen wird neu gebaut und es wird ein anderes Konzept hingelegt. Und ich glaube, dass es dann auch besser wird. Man hat von außen besseren Zugang, es ist barrierefrei. Für Menschen ist die Hemmschwelle nicht so groß, in die Tier- und Wärmestube zu kommen. Jetzt haben sie so eine Hemmschwelle. Aber in dem anderen Objekt glaube ich nicht, dass da die Hemmschwelle noch existiert. Und dann darf man nicht vergessen, dass natürlich die Gesellschaft, die drumherum ist, durchaus reagiert und helfend eingreift. Also wir haben mehrere aus diesem Bereich im Schillerkiez, die ehrenamtlich mittlerweile tätig sind und einfach mithelfen. Die finden es toll. Ja, die finden es schlecht, dass es sowas überhaupt gibt. Und das finde ich auch nicht gut. Ich wäre froh, wenn ich das nicht bräuchte, diese Tier- und Wärmestube in Neukölln oder andere Einrichtungen. Gibt ja nur viele, viele in Berlin. Aber wir haben sie nur mal und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich finde einfach, dass unser Staat die Aufgabe hat, diese Menschen in die Versorgungslinie einzubeziehen. Das geht so nicht. Wir sind ein reiches Land, es wird ja überall geschrieben, viertreichste Land der Welt und drittgrößte Industrienation. Und wir schaffen es nicht, Tausende von Menschen in Obdach zu bringen. Das schaffen wir nicht und das geht eigentlich nicht.
Aber das, was Sie tun, ist doch eigentlich ein, Sie nehmen dem Staat diese Aufgabe ab, dass er für eine würdevolle Grundsicherung dieser Menschen das Notwendige zur Verfügung stellt. Und also, weil wenn die Leute zu Ihnen kommen müssen, dann tun Sie es doch auch, weil offensichtlich Ihre Rente nicht ausreicht, um ein, ich nenne es jetzt mal so, menschenwürdiges Leben zu führen. Sie haben vorhin mal die flaschensammelnden alten Menschen erwähnt. Und dann denke ich, das ist doch beschämend. Und die Leute kommen wahrscheinlich nicht zu Ihnen.
Nein, weniger. Weniger, weil da ist ja eine große Schambehaftung dabei. Ich meine, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich jetzt Rentner bin, oder es gibt ja schon viele, die 10 oder 15 Jahre in Rente sind, die trotzdem Flaschen sammeln, die gehen in solche Einrichtungen nicht, die schämen sich. Die machen das gerade nur noch mit dem Flaschensammeln, gehen ins Geschäft und lösen den Bon ein, um sich was zu kaufen. Die kommen nicht so oft zu uns. Die Schambehaftung ist so riesig, so nach dem Motto, ich habe versagt, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und jetzt plötzlich habe ich kein Geld mehr, dass ich zumindest bis zum Lebensende noch leben kann. Und das geht natürlich nicht. Und da muss unbedingt Man sagt zwar, ja, man kann ja aufstocken, man kann die Grundrente aufstocken und so, aber es reicht ja nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn man diese Kostenexplosionen sieht in den letzten 2 Jahren, und das ist ja noch nicht abgeschlossen, dann denke ich mal, dass wir in Zukunft noch mehr erwarten. Aber Sie haben die Frage vorgestellt, dass der Staat sich auf uns verlässt. So ist es ja nicht ganz, sondern der Staat kauft sich die Dienstleistung ein, um diese Menschen zu betreuen.
Über Sie?
Über die Organisation und sagt jetzt, liebe Diakonie oder liebe Caritas oder wer auch immer, ihr kümmert euch darum, ihr bekommt eine Zuwendung. Das reicht aber nicht mehr aus. Das ist einfach zu viel geworden. Und das ist, glaube ich, auch meine Arbeit als Armutsbeauftragter, da nochmal einzuwirken, politisch ohne Wertung, also nicht Politikerbashing zu betreiben, sondern zu sagen, pass mal auf, so funktioniert das nicht. Und wenn die EU sich auf die Fahne geschrieben hat, bis 2030 Obdachlosigkeit fast auf Null zu bringen in den EU-Ländern, dann sage ich, allerhand, das ist sportlich. Also das, glaube ich, werde ich nicht mehr erleben. Aber wir als Gesellschaft, wir als Land müssen dafür sorgen. Da brauche ich jetzt nicht die EU dazu, sondern ich muss da als Gesetzgeber oder als Politiker in diesem Land dafür sorgen, dass es allen Menschen so weit gut geht, dass sie zumindest existenziell leben können. Und das haben wir leider nicht.
Ist Ihre Arbeit wichtiger im Ich höre zu oder eher ein Ich gebe Ratschläge, damit die Leute, na, das was unter Hilfe zur Selbsthilfe läuft, damit sie eben nicht mehr darauf angewiesen sind, dass da der Thomas der Wachoi ist, zu dem können sie immer kommen, aber vielleicht müssen sie denen auch immer kommen, weil die Struktur schon so ist, sie bleiben halt in ihrem Kreis drin und die kommen regelmäßig in die Tee- und Werbestube, weil sich eben nichts ändert und weil sie diese Selbstständigkeit nicht mehr haben.
Ich glaube, das hängt alles zusammen. Einmal zuhören, aus dem Zuhören erfährt man Dinge, die man vielleicht vorher nicht wusste und dann gibt man Ratschläge, wo man hingehen kann und wenn es ganz schlimm wird, dann sagt man, pass mal auf, wir kümmern uns jetzt darum, dass das besser wird. Also wir versuchen jetzt mit den Jobcentern zu reden oder wir reden mit den verschiedenen Ämtern oder Schuldenberatung, das ist ein großes Thema, Schuldenberatung. Sie können immer zu uns kommen, sie können immer mit uns reden, die brauchen Ansprechpartner. Und wenn die Leute keine Ansprechpartner haben, hast du diese Perspektivlosigkeit. Und wenn sie das erste Mal kommen, den Schritt gewagt haben in die Beratung, ob das jetzt im Diakoniehaus Britz ist oder in der Tür- und Wärmestube, ist jetzt vollkommen egal. Wir brauchen eine Perspektive für die Leute und die Leute müssen diesen Weg finden, dass sie diese Perspektive wieder bekommen.
Wie kommen die Leute denn zu Ihnen? Und die Frage ist natürlich auch, also eine Person alleine ist ja eigentlich angesichts der Größe der Probleme doch sehr wenig.
Ja, ich kann auch dann nur vermitteln. Also wie sie zu mir kommen, ist manchmal schleierhaft, aber sie sind da. Oder sie haben es gehört irgendwo oder sie haben es gelesen im Internet und dann googelt man manchmal und dann, ah, zu dem gehen wir jetzt mal. So, nach dem Motto. Aber ob das nur immer der Fall ist, aber wenn ich so aufs Jahr rechne, habe ich zwischen 500 und 600 Beratungen alleine schon in meinem Büro. Im Diakoniehaus ist es extrem viel für eine Person. Ich fahre ja auch raus, ich fahre in die Schulen. Ich versuche, das Thema Armut in die Gesellschaft zu tragen, dass Armut eben keine Schande ist. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass wir als reiche Gesellschaft es zulassen, dass es das gibt. Wir hätten andere Möglichkeiten. Die Jugendeinrichtungen wären geschlossen, weil sie Geld kosten. Wir haben Schwimmbäder, die nicht mehr existieren. Wir haben so viele Freizeitstätten, die gar nicht mehr da sind. Was sollen die Jugendlichen jetzt machen? Die Jugendlichen haben Perspektivlosigkeit, wo ich glücklich darüber bin, dass praktisch die Seniorenverbände gestärkt werden jetzt. Das heißt, die sind ja an jedem Bezirk angesiedelt, genauso in den Landkreisen, in Brandenburg, wo die Seniorenverbände jetzt ganz anders nochmal auf ihre Klienten gucken, als das normal üblich war. Dann weißt du, ach, hast du die gesehen? Nee, die kenne ich seit Wochen, weiß ich nicht mehr, wo die ist. Ja, warst du mal dort? Nö. Ja, und das muss sich ändern. Also die aufsuchende Hilfe ist wichtig, die Jugend zu unterstützen. Da muss man mit den Schulen auch nochmal reden. Und deswegen hatte ich ja nicht die Forderung gestellt, sondern ich habe gewünscht, dass man über dieses Thema nochmal ganz anders spricht, auch in den Schulen. Weil Armut ist wirklich in unserer Gesellschaft so, der hat kein Geld, der ist arm. Also mit dem habe ich nichts zu tun. Und dann hat man ja diese blödsinnige Situation, dass die, die noch eine Wohnung haben, die Menschen, die auf der Straße liegen, auch nicht mehr sehen. So nach dem Motto, ich gucke da jetzt nicht hin, dann habe ich das Problem nicht. Ne? Das ist ein Angstverhalten. Das Verhalten der Menschen ist tatsächlich so, dass sie Angst haben, selber in die Situation zu kommen. Und deswegen guckt man weg. Man hat diese Scheuklappen. Und das ist eigentlich schlimm, finde ich. Also wenn ich alleine schon die Besucher der Tafeln sehe, 2,1 Millionen sind es mittlerweile, die zu Tafeln gehen und sich Nahrungsmittel holen. Das bedeutet doch, die machen das nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie sich einfach die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Und deswegen ist ja auch da, ist es tatsächlich eine Forderung, dass die Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer befreit werden. Die Grundnahrungsmittel. So dass jeder Mensch in der Lage ist, sich Obst und Gemüse zu kaufen, ohne dass er noch einen Aufpreis zahlen muss. Denn das funktioniert nicht mehr.
Herr Wachoy, Sie haben Musik mitgebracht. Ich würde am liebsten einen Titel, den ich gar nicht kannte vorher, der mich aber sehr angesprochen hat, als ich ihn vorher gehört habe, hören. Und zwar das Lied Auschwitz einer italienischen Gruppe namens Normadi. Sind Sie einverstanden, dass wir den als erstes hören? Dann hören wir
sehr
den
gern.
Jetzt, ja.
Ho morto con altri cento, son morto, ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento.
Auschwitz, der italienischen Gruppe Normadi. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit dem Armutsbeauftragten der ECBO, Thomas de Wachoy. Wie sind Sie auf dieses Lied gekommen? Was bedeutet das für Sie, de Wachoy?
Das ist schon sehr ins Private. Aber ich bin ja nur als Jugendlicher sehr politisch unterwegs gewesen und ich habe verschiedene Konzentrationslager besucht, also so wie Buchenwald und Sachsenhausen.
Sie sind in der DDR geboren, da kommen wir dann gleich noch drauf, also in Sachsen.
Ja, das habe ich mir angeschaut und war immer ergriffen, ich war einfach geschockt, was damals zu dieser Zeit alles passiert ist. Und ich habe auch niemals verstanden, warum die Menschen sich immer gegenseitig umbringen müssen, um irgendwas zu erreichen. Das geht bei mir heute noch nicht in den Kopf rein, wo ich mir immer sage, nee, das geht nicht. Wenn die alten Männer sich in die Haare haben und die ganze Völker müssen bluten dafür, dann habe ich mir immer gewünscht, dass diese beiden Männer, die das gerade so diesen Krieg treiben, in den Boxring steigen und das da ausmachen, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber Millionen von Menschen umzubringen, also wir haben diese fürchterliche faschistische Zeit gehabt, wo ja ganz Europa in Trümmern lag. Und das hat mich immer so ergriffen. Und als das Lied rausgekommen ist, kurz vor der Wende muss das gewesen sein, dann habe ich das einmal gehört, ich habe es dann zweimal gehört, ich habe es dann nochmal gehört und das hat sich eingebrannt. Dieses Lied ist so unglaublich im Ausdruck. Das ist zwar italienisch, man versteht es nicht, aber man kann ja durchaus googeln oder sich das übersetzen lassen. Ne? Und da geht es auch darum, warum bringen Menschen sich um? Warum sind wir nicht in der Lage, dass wir friedlich miteinander leben können? Oder zumindest so, dass es nicht zu solchen kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Und das beinhaltet dieses Lied.
Sie sind 1960 in der Nähe von Zwickau geboren, in einem Ort namens Merane. Ich muss gestehen, ich muss das mal nachgucken, wo der liegt. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Sie lachen, also Sie nehmen es mir nicht übel, offensichtlich. Ich bin nicht der Erste, der quasi da durchzuerkennen gibt. Irgendwie.
Solange Sie sich nach Italien bringen, was man auch schon gebracht
hat. Dass man denkt, Meran.
Ach, Sie sind Süditalien, Sie schauen gar nicht so aus.
Sie haben gesagt, Sie sind als junger Mensch im Buchenwald gewesen, in Sachsenhausen gewesen, politischer Mensch. In was für eine Familie sind Sie da reingeboren worden in den 60er Jahren in der DDR?
Eine ganz normale Familie, dachte ich. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema, sondern die Familie war sehr gesellschaftlich aktiv, vorsichtig ausgedrückt, sehr gebildet. Es wurde sehr viel gelesen, es wurde Schach gespielt. Wir sind als Kinder in einer heilen Welt groß geworden, ganz gelinde gesagt, also mit den Großeltern. Meine Großeltern haben großen Einfluss auf mich gehabt, aufgrund ihrer Art, mit Kindern umzugehen. Die Großeltern, nicht die Eltern. Und ich glaube, die Großeltern haben das auch mehr oder weniger gezeichnet, dass ich eben immer viel mit älteren Menschen dann zu tun hatte. Weil die Geschichte der älteren Menschen mich wahnsinnig interessiert hat. Weil ältere Menschen wahnsinnig viel zu erzählen haben, was man einfach so ein bisschen vergisst.
Haben Sie gefragt, Ihre Großeltern zum Beispiel, was habt ihr denn da erlebt?
Das war schwierig. Also ich glaube, so diese Kriegssituation Dresden war das ja, als die Bombardierung von Dresden war. Ich glaube, meine Großmutter ist ein oder zwei Tage vorher noch mit ihren Kindern raus aus Dresden, sprich Richtung Merane, weil da die Urgroßmutter war. Und es gab wohl Gerüchte, dass Dresden wohl ins Visier genommen wird. Und da konnten meine Großeltern, also meine Großmutter, noch fliehen. Mein Großvater war ja im Krieg, der war auch in Kriegsgefangenschaft. Aber er hat nie darüber gesprochen. Das war kein Thema. Nehme ich auch nicht übel. Weil manchmal ist das so, dass man über bestimmte Themen einfach nicht sprechen will. Was man erlebt hat oder was nicht. Die Nachkriegszeit, da haben wir viel drüber gesprochen. Wie das war mit den Hamstern, wie das war mit dem Lebensmitteln sammeln und überall gucken. Und also... Aber trotzdem war das für meine Großeltern eine ganz normale Zeit. Also normal in Anführungsstrichen. In den 50er dann, ne? Also nach dem Krieg und in den 50er Jahren. Es ging ja dann irgendwo auch ein bisschen aufwärts. Also es war ja nicht mehr so ganz, dass man in Ruin gespielt hat. Und die kleinen Städte hat es nicht ganz so schwer getroffen wie die großen Städte. So wie Dresden oder Berlin oder Hamburg oder Köln. Da wurde nicht viel drüber gesprochen. Es wurde viel Geschichte gesprochen, alles was vor 1933 war, da wurde viel drüber gesprochen, über 17., 18., 19. Jahrhundert, also die Bismarck'sche Zeit und alles, was damit zusammenhängt, Freiheitsgedanken 1848, also in Frankfurt, da haben meine Großeltern wahnsinnig viel auch von der Literatur gehabt. Und ich glaube, als erstes, was sie mir gelernt haben, Süderli zu lesen, damit ich die Bücher lesen kann. Das kann ich heute noch und ich kann es sogar noch schreiben. Also ich habe es nicht gelernt, das Süderli, sondern das hat man so einfach dann mitgenommen. Und ich habe als Kind extrem viel gelesen. Ich lese heute noch, ich weiß nicht wie viele Bücher, tausende Bücher mittlerweile.
Und wer hat Sie dann in Berührung mit dieser ja von der DDR durchaus von oben verordneten Gedenkstättenkultur, also jetzt Buchenwald, Sachsenhausen quasi?
Da wird das war die Schule. Ich war schon durch die Schule geprägt, logisch. Durch das Elternhaus, sehr kommunistisch geprägt, extrem.
Auch das Elternhaus.
Ja, und habe viele Dinge wahrscheinlich ausgeblendet. Und los ging die ganze Geschichte, als ich dann umgeschwenkt bin. Das war ich dann 17, wo ich dann ins Internat gekommen bin. Also ich war dann im Internat, also nicht im Internat, sondern als ich den Beruf angefangen hatte, der Krankenpflege, habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt. Also ich war in so einem Schwesternheim. Damals hieß es noch Schwesternheim. Und da habe ich praktisch die Großstadt kennengelernt.
Welche war das?
Das war Chemnitz.
Chemnitz.
Heute lächelt man drüber und sagt, naja gut, das ist gerade mal ein Stadtbezirk in Berlin von der Größe her. Darum geht es ja. Für uns war es die Großstadt. Und da habe ich Situationen mitgemacht, auch im Krankenhaus, habe mit Menschen gesprochen als Patienten, die ganz anders drauf waren teilweise, ne? Die mir von Dingen erzählt haben, die ich gar nicht fassen konnte. Ne? Also es gab dann tatsächlich einen einzigen Fall 1978, als die Fritz-Heckert-Werke in Chemnitz gestreikt haben und Lohn in Form von Forumschecks bzw. von Westgeld haben wollten, weil sie für das Geld nichts mehr kaufen konnten. Und wir kennen das Dilemma der Intershops. Die Intershops haben alles gehabt, die waren immer voll, die Läden, und die anderen Läden waren ziemlich leer. So, und das hat natürlich die Bevölkerung gesehen. Das ist natürlich in Großstädten nochmal ganz anders, als wenn sie auf dem Dorf sind und gar nichts mitkriegen groß. Ne? Und dann fing das an und dann habe ich mit den Patienten da gesprochen, die da eingeliefert worden sind, die verprügelt worden sind.
Warum? Wegen dieses Streiks?
Genau. Und da habe ich das erste Mal mitgekriegt, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Und habe Kontakt gehabt mit einem Pfarrer, das durfte ich ja damals auch nicht. Das war ein Jugendpfarrer. Kann ich leider den Namen nicht mehr sagen, aber der hat gesagt zu mir, wir haben uns ja drüber unterhalten, und er hatte zu mir gesagt, naja, nicht drüber reden, das ist so, die Menschen wollen für ihr Geld was kaufen, das können sie nicht mehr, und deswegen ist dieser Streik gewesen. So, und deswegen habe ich gesagt, naja, prügelt man die Menschen da nieder? Ja, das ist so. Ne, wer sich gegen den Staat auflehnt, wird verprügelt. So. Und dann sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen und dann haben wir über Armut gesprochen. Dass es arme Menschen gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne jetzt niemanden, der jetzt verhungert oder so. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sagt er, ich zeig dir mal was. Oder komm mal mit. Und dann hat er mich zu einer Familie geführt in Chemnitz. Waren, glaube ich, 4, 5 Kinder. Und ich bin da reingekommen in diese Wohnung und habe gedacht, nee, das ist jetzt alles nicht wahr, was ich jetzt hier sehe. Ganz furchtbar. Also wirklich schlimm. Auch die Einrichtung schlimm. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst doch arbeiten gehen. Und so, ja, wir dürfen nicht arbeiten. Wie, ihr dürft nicht arbeiten? Das ist doch Pflicht. Für mich war das so. Ne? Nee, wir haben Berufsverbot. So, und da bin ich konfrontiert worden damit. Und dann habe ich mich mit den Eltern da auseinandergesetzt, auch politisch, dass sie eben bestimmte Äußerungen gemacht haben in ihrer Firma, die sie dann dazu gebracht haben, dass sie da rausgeflogen sind. Also sie hätten irgendwo noch einen Hilfsjob bekommen, aber keiner wollte die mehr, weil sie alle Angst hatten, die Firmen solche Leute einzustellen, weil das könnte ja sein, dass die dann wieder Ärger machen und sich beschweren und Gewerkschaften und so weiter und so fort. Also dann habe ich praktisch überlegt, naja, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Das kann nicht sein. Und dann habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und dann war das alles gelogen, was ich gesagt habe.
Also die haben ihn nicht geglaubt?
Nein. Also die haben auch vehement das abgelehnt, darüber überhaupt was zu hören. So, und dann habe ich mich mehr oder weniger in diese sogenannte FDJ-Gruppe wählen lassen, Freie Deutsche Jugend, und habe Kontakte gehabt damals zu einem Westberliner in Chemnitz. Den habe ich aufgebaut. Wir haben uns kennengelernt, der war eine Firma aus Westberlin, also Westdeutschland, die ein Werk aufgebaut haben in Hohenstein-Ernsthal, also nicht weit weg. Man trifft ja diese Menschen irgendwo. Und in der Diskothek habe ich den kennengelernt. Ja, das war damals wie, als wenn du einen Kaiser von China triffst. Oh, in Westberliner. Oh, ganz reiche Menschen. Das wussten wir schon, ne? Dass das also furchtbarer Reichtum ist in Westdeutschland. Ne? Und dass die Menschen alle also praktisch goldenes Geschirr haben. So. Kapitalismus pur. Und dann hat er mir verschiedene Zeitschriften mitgebracht. Das war also schon ganz schlimm. Also Spiegel, Stern hat er mir mitgebracht. Und dann stand, ich weiß das noch ganz genau, in dem Spiegel stand oben, Bruch in der SED. Da war so ein Blitz durch. Und dann war es so, wie als wenn so ein Land gebrochen wird. Ne? Bruch in der SED. Und dann die Wahrheit über Ernst Thälmann. Die Wahrheit über das Hitlerreich. Also das war Stern und Spiegel. Und das habe ich natürlich gelesen. Und habe gedacht, das kann alles nicht sein. Was haben die uns erzählt in der Schule? Und naiv, wie ich noch war, bin ich natürlich zu dieser sogenannten FDJ-Vorsitzenden gegangen, von der Gruppe, und habe der das gesagt, dass ich das gelesen habe und ich möchte dann eine Antwort haben. Da ist die fast vom Stuhl gefallen, hat mir diese Zeitung mehr oder weniger weggenommen, hat die in den Tresor eingeschlossen und hat mich angezeigt bei der Stadtsicherheit.
Und daraufhin sind Sie...
So, und dann ging es los. Und dann ging es los und dann hat man mich das erste Mal verhaftet. Das war 1979. Aus dem Dienst heraus. Wirklich verhaftet. So gleich von der Arbeit weg. Und dann saß ich da in Untersuchungshaft. Natürlich sind sie vollkommen geschockt, ne?
Als 19-Jähriger?
In der Einzelzelle, das habe ich noch nie, das war furchtbar, es war einfach nur furchtbar. Und dann hat man mit mir darüber gesprochen, natürlich habe ich gesagt, woher ich das habe, logisch, man wollte ja irgendwo ehrlich sein, das habe ich mir aber dann später abgewöhnt. Man wollte ja ehrlich sein und dann sind zig Menschen, keine Ahnung, vorgeführt worden und alles, die mit mir irgendwie Kontakt hatten. Und dann hat man mich nach 12 Stunden gehen lassen. Also ich musste Besserungen schwören und alles Mögliche. Und ich habe gesagt, ich drehe doch in die Partei ein. Und also man hat alles versucht, um möglichst aus dieser fürchterlichen Situation herauszukommen. Wenn das kein Mensch weiß, man kann heute darüber diskutieren, hättest du mal und könntest du und hättest nicht das machen können. Nein, könnte man nicht. Weil man, wenn man solche Situationen nie erlebt hat, dann kann kein Mensch vorhersagen, wie er reagiert. Ja, also emotional gebrochen, auf Deutsch gesagt, also wirklich gebrochen. Und dann durfte ich auch nicht mehr in den Dienst. Ich musste dann Küchendienst machen. Also ich bin vollkommen niedergewalzt worden und ich habe das nicht verstanden und habe dann versucht, mit meinen Eltern zu sprechen. Die haben das komplett abgelehnt, die Gespräche. Die wollten mit mir gar nichts mehr zu tun haben, weil ich ja Staatsfeind jetzt bin, ja, Staatssicherheit. Und dann wird man dadurch rebellisch, weil man viele Dinge nicht mehr versteht und weil man natürlich dann Menschen sucht, die gleichgesinnt sind. Die findet man auch in dem Moment. Und dann kann ich mich erinnern, ich hatte eine Freundschaft mit einem Offizier der russischen Garnison in Chemnitz. Und der musste nach Afghanistan. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso? Und dann, ja, er muss in den Krieg und die Menschen sind ganz böse und die müssen alle erschossen werden. So hat er mir das erklärt. Also das war für mich schon ganz furchtbar. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was passiert, ne? Weil wir ja keine Informationen hatten. Du hattest ja keine Informationen, wo kommt das her? Ne? Du wusstest nicht mal, wo Afghanistan liegt, so nach dem Motto. Ne? Und dann kam noch die Solidarność dazu, die Gewerkschaft in Polen. Und dann wurde ich relativ munter. Dann habe ich also gemerkt in meinem Umkreis, in dem ich dann war, dass viele von der Gewerkschaft gesprochen haben, dass sie das Regime stürzen wollen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre toll, wenn wir das hier auch hätten. Guck mal, wir haben ja immer irgendwelche Staatsbesuche in Chemnitz, da werden die Bäume grün angemalt, damit es nach grün ausschaut. Das ist wirklich so. Oder die plötzlich werden Fassaden gestrichen, nur weil Erich Honecker kommt. Dahinter ist aber alles Müll und Ruine. Aber nach außen sieht das toll aus, wenn ich durch so eine Prachtstraße fahre, die es überhaupt nicht gab. Viele können das gar nicht verstehen, aber ich glaube, alte Chemnitzer wissen das. Und dann habe ich Flugblätter geschrieben und habe zur Großdemo aufgerufen in Chemnitz. Und habe die verteilt und ich bin gesehen worden, fotografiert worden und verraten worden. Von einem Freund aus den engsten Kreisen. Und dann bin ich wieder verhaftet worden und diesmal ganz energisch. Dann habe ich gesagt, wie lange muss ich denn hier bleiben? Naja, unter 6 Wochen kommen Sie ja nicht raus. 6 Wochen, ich rede von 6 Wochen. Und dann wurde ich in Einzelhaft gesperrt. Und dann läuft so ein Film ab, wenn sie im Gefängnis sind. Es läuft so ein wahnsinniger Lebensfilm ab, den sie eigentlich noch gar nicht erlebt haben. Also sie haben einen Film von dem Leben, was eigentlich noch gar nicht existiert hat. Und du hast dir dann ausgemalt, also hier stirbst du jetzt. Du wirst jetzt hier umgebracht. Also so viel wusste ich, ne? Dass also, wenn sie diese Zellen gesehen haben, die sind nicht anders als die im Lindenhotel in Potsdam, in der Gedenkstätte. Die gleichen Zellen. Es hat sich nichts verändert. Es ist nur eine andere Farbe draufgekommen. Was vorher braune Macht war, das ist eben jetzt die rote Macht gewesen. Und genauso gehandelt. Also es waren fürchterliche Zustände. Und ja, dann bin ich verurteilt worden. Wegen schwersten Landfriedensbruch, Spionage. Man hat alle Möglichkeiten gehabt. Und die Gedichte waren das Problem. Denn ich hatte ja an dem Westberliner die Gedichte mitgegeben für die Veröffentlichung.
Die Sie geschrieben hatten?
Die ich geschrieben hatte. Und diese Gedichte sind aber nicht in die Veröffentlichung gegangen, sondern direkt zur Staatssicherheit. Also ich bin da auch nochmal verraten worden. Und dann habe ich einfach nicht mehr an die Menschheit geglaubt. Also ich habe es einfach nicht mehr fassen können. Oder wo ich dann selber im Gefängnis war, wo sie dann plötzlich mit Menschen zusammen sind, die lebenslänglich sitzen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Die Unmengen von Gefangenen, die Menschen umgebracht haben. Andere. Und mit dem warst du dann zusammen, wo du als junger Mensch überhaupt nicht mehr wusstest, wo es hingeht. Ne? Und du fährst nur noch Achterbahn. Also du fährst emotional nur noch Achterbahn. Auf der einen Seite willst du, dass du stirbst, auf der anderen Seite willst du, dass du raus willst. Und wie kann man am besten raus, indem man dem Staat jetzt, ich habe ja da sogar einen Antrag auf Partei gestellt, im Knast, weil ich raus wollte. Ich wollte da nicht mehr bleiben. Ja, können Sie sich das vorstellen, wenn Sie 6 Jahre da weggesperrt sind komplett. Sie haben keinen Zugang mehr zu nichts. Ne? Und dann habe ich da den Wachoffizier, den habe ich total verrückt gemacht, ne? Indem ich gesagt habe, so, ich stelle jetzt einen Antrag auf Parteizugehörigkeit. Ne? Da bin ich erstmal verprügelt worden. Weil klar, dass die das wissen, dass die Leute alles versuchen, um rauszukommen. Ne? Und dann verfällt man so in der letzten Zeit so in der Lethargie. Man ist eben da. Aber sie sind eigentlich gar nicht mehr da. Sie leben nicht mehr. Also man lebt, weil man dort arbeitet und man trifft sich ja mit den anderen Gefangenen. Aber sie nehmen das Leben nicht mehr wahr. Also das ist wie so ein falscher Film.
Sie haben 6 Jahre gesessen und sind danach in die Bundesrepublik abgeschoben worden. War das eigentlich Ihr Wunsch oder war das über
Ihren
Kopf?
Ja, das war schon. Ne? Also, als ich dann abgeholt worden bin, das war früh um 5, da hieß es, ich soll Sachen packen und eine Reisetasche mitnehmen mit einmal Wäsche. Und ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Ich habe ja gefragt, wo geht's denn jetzt hin? Das erfahren Sie dann, wenn Sie dort sind. So, und dann wurden wir nach Leipzig gefahren und in Leipzig dann gesammelt nochmal. Und dann ging es in den Zug und die Abteile waren dann plötzlich abgeschlossen worden. Und in Bebra, also die Grenze dann, wurde der Zug plötzlich aufgemacht. Dann kamen ganz andere Menschen mit ganz anderen Uniformen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Und dann kam die Zollbehörde, also die Bundesbahn in dem Fall und haben gesagt, sie befinden sich in Westdeutschland. Herzlichen Glückwunsch. Und das war's.
Das nutze ich jetzt für einen klaren Cut für die zweite Musik. Wir hören jetzt Life is Life, weil das vielleicht auch einen totalen Wandel dessen, was Musik transportiert, bedeutet. Live der österreichischen Gruppe Opus. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit dem Armutsbeauftragten der ECBO, Thomas de Wachoy. Herr de Wachoy, Sie sind Armutsbeauftragter der ECBO und wir haben gerade darüber gesprochen, was Sie für Erfahrungen in der DDR gemacht haben und dass das ja auch quasi Ihr Abfall vom Glauben an dieses System mit Armut zu tun hatte. Dass es eben im Sozialismus in der DDR Armut gab, die es ja gar nicht hätte geben können. Wie weit war das dann eine Verbindung, als Sie in der Bundesrepublik mit 27 Jahren quasi ein neues Leben, ich nenne es mal so, begonnen haben?
Ja, ich bin dann, als ich in der Bundesrepublik war, war mein erster Weg die Taufe. Ich wollte unbedingt getauft werden, das durfte ich ja nicht. Ich habe mich mit der Kirche auseinandergesetzt, auch im Zuchthaus, also mit Büchern. Ja. Es gab ja Bücher und da konnte man schon einige Sachen lesen und habe mich mit der Kirche massiv auseinandergesetzt und habe gesagt, du musst den Menschen helfen, das geht so nicht. Und wenn ich die Häftlinge gesehen habe, die einfach eingesperrt waren, weil sie nichts getan haben, außer nur ihre Meinung zu sagen. Und es waren ja viele hundert, wir reden nicht von dreien, aus den unterschiedlichsten, das waren Doktoren darunter. Und den einen kann ich mich noch erinnern, an den Dr. Hiller, der kam wohl aus der Raketenforschung. Wenn du diese ganzen Geschichten gehört hast, dann habe ich immer gedacht, nein, also du musst irgendwas tun. Du musst weiterhin für diese Menschen da sein, weil das Leid, was man selber erfahren hat, das will man anderen nicht zumuten oder dulden. Ja, und somit bin ich sofort getauft worden und habe mich dann mehr oder weniger, naja, schon sozial engagiert. Immer weiter, immer weiter. Natürlich ist der Weg in der Bundesrepublik noch mal ein bisschen anders gelaufen. Ganz logisch, da gibt es ja viele Zwischenstationen. Und habe trotzdem weiterhin mich mit wahnsinnig viel älteren Menschen unterhalten, weil ich einfach die Geschichte hören wollte. Ich wollte eine andere Geschichte hören. Ich wollte die Geschichte der Bundesrepublik hören. Wie Menschen dort reagiert haben, wie sie die DDR wahrgenommen haben. Warum ist diese Wuchtung entstanden, also die scheiß Ossis? Das habe ich sehr viel gehört. Ne? Und wo ich gedacht habe, Leute, das waren nicht mal 30 Jahre, die dazwischen liegen. Warum sind diese 30 Jahre so wichtig gewesen oder 40 Jahre? Das habe ich nicht verstanden. Das ging um die Mauer jetzt, ne? Also um den Mauerbau. Die Leute konnten das auch nicht erklären. Und dann diese Aufklärungsarbeit, auch untereinander. Ne? Also ich habe dann viele Bekanntschaften gehabt und Freunde und habe mich mit den älteren Menschen wieder auseinandergesetzt, bin ja auch dann in die Altenpflege gegangen, weil mich das einfach massiv interessiert hat. Weil ältere Menschen sind die, ich sage immer, das sind die Schutzlosen, nicht die Schwachen. Ältere Menschen sind nicht schwach, aber sie sind schutzlos. Und in einem kapitalistischen System, wie ich es dann erlebt habe, aus dem sozialistischen angeblichen in das kapitalistische System rein, sicher war Freiheit toll. Ich habe viel erlebt, ich war viel auf Reisen. Aber ich habe nie meinen Weg gefunden. Also ich habe lange gebraucht, nicht, dass es mir schlecht ging, überhaupt nicht. Aber ich habe ewig lange gebraucht, um die Kurve zu kriegen und zu sagen, nee, das will ich alles nicht. Ja, und als ich 1999 dann gebeten worden bin, in den Kosovo-Einsatz mitzugehen.
Im Zusammenhang jetzt aber mit Entwicklungszusammenarbeit, genau. Also nicht militärisch.
Nein, nicht militärisch, nein. Die Malteser hatten angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte. Damals war ich Assistent der Heimleitung.
In dem Diakoniewerk?
Nee. Das war ja anders. Im Allgäu.
Im Allgäu, okay.
Genau. Mhm. Da war ich Assistent der Heimleitung und ich wollte sowieso wechseln. Ich wollte nach Innsbruck wechseln in die Suchtberatung. Und da hatte ich so einen Zwischenraum gehabt mit Urlaub und allem Möglichen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich fahre mit 6 Wochen. Ich fahre da jetzt mit hin. So. Und alleine das war ja wieder so ein Eindruck, wenn sie dann praktisch da landen mit Militärmaschinen und sie sehen nur ein Kriegsgerät. Da haben sie wieder so eine Achterbahn, ne, die sie dann erleben. Und dann sind da draußen auch 6 Jahre geworden. Und ich bin da dort geblieben, um den Menschen vor Ort zu helfen. Das habe ich dann auch gemacht.
Dann nochmal die Nachfrage.
Und das war eigentlich so der Umsturz in mir. Der regelrechte Umsturz, wo ich gesagt habe, also ich will das nicht. Es ist mir auch scheißegal, ob die Leute viel Geld haben oder wenig. Das ist mir, wenn sie wenig haben, helfe ich. Aber wenn sie viel Geld haben, dann sollen sie ihren Wohlstand genießen. Das ist auch alles in Ordnung. Ich möchte es nicht für mich.
Also ist dieses Armutsbeauftragte oder vielleicht der Armut eine Stimme geben, eng verbunden mit einem, ich für mich brauche wenig Geld, ich will auch gar keinen Reichtum.
Ich sehe keinen Sinn im Reichtum.
Ja.
Ich sehe es nicht, weil ich bin froh, wenn ich gesund bleibe. Und dann kann ich helfen.
Und ich habe mich vor dem Gespräch gefragt, inwieweit Sie als Armutsbeauftragte auch quasi die Aufgabe haben zu sagen, na, ich muss auch die Reichen kritisieren. Weil das auch Teil dessen ist, die müssen, also nicht die sollen und wir sagen, gebt doch mal ein bisschen von eurem Reichtum ab, sondern vielleicht auch wirklich, ich möchte, dass die mehr abgeben. Ich möchte eine andere Vermögenssteuer, ich möchte Erbschaftssteuern, damit die Verteilung gerechter ist. Das habe ich bislang wenig von Ihnen gehört und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, aber vielleicht ist es verständlich unter dem Gesichtspunkt von, ich habe für mich dieses, ich möchte das gar nicht, möchte aber für andere, die arm sind und die das vielleicht nicht so freiwillig wie ich getan habe, da sein. Ist das so die Motivation?
Naja, zu sagen, also wir nehmen den Reichen und geben es den Armen, ist ein Trugschluss. Schon seit Hunderten von Jahren. Weil Sie müssen immer davon ausgehen, wenn ich heute den Reichtum nach unten verteile, dann ist irgendwann der Reichtum auch nicht mehr da, wenn ich wieder was brauche. Also ich muss eine andere Konzeption finden mit den sogenannten wohlhabenden, sehr wohlhabenden Menschen. Ich rede jetzt nicht von den Menschen, die in Einfamilienhäusern haben, die sich das ewig abgespart haben und heute noch teilweise zahlen, die ich übrigens wahnsinnig bewundere, dass sie das machen. Ich hätte es nicht gemacht. Also ich hätte gesagt, nee, um Gottes Willen, ich hätte mich ja da in eine Mühle begeben, die will ich nicht. Aber dieser extreme Reichtum, den Sie ansprechen, dieses, wenn ich höre, dass 5% dieser Welt an Menschen diesen Reichtum besitzen, 5% sind das, glaube ich, zwischen 5% und 10% Reichtum besitzen, die Erde besitzen, dann dreht sich bei mir der Magen um. Weil erstens lebe ich nach dem Grundprinzip, keiner hat das Recht, Erde zu verkaufen. Es hat niemand das Recht, Erde zu verkaufen. Also ich kann das zwar pachten vom Staat, aber verkaufen kann ich es nicht. Ich kann doch nicht ein Stück Erde verkaufen und sagen, so, das gehört jetzt mir und das gehört auf alle Lebenszeiten mir und ihr habt das nicht. Sondern die Menschheit lebt nun mal auf diesem Planeten genauso wie die Tierwelt. Auch die Tierwelt hat ein Recht, was ihnen abgesprochen wird. So, aber der extreme Reichtum, das geht nicht. Und dieser extreme Reichtum bringt uns ja in diese Situation, dass wir nur noch Kriege haben, dass wir wahnsinnige Krisen haben, weil es geht nur noch um Geld. Es geht um die Ökonomisierung der Menschheit und das müssen wir ablehnen. Der sich den Wohlstand erarbeitet hat und bestimmt so kleine Firmen, gucken sich kleine Betriebe an, zwischen 10 und 50 Leuten, der versorgt ja auch die anderen Menschen. Und wenn ich das nicht kaufe, dann hat der auch nichts mehr. Also wenn diese Firma pleite geht, dann sind alle irgendwie betroffen. Ne? Aber es muss durchaus gesetzlich noch eine andere Regelung gefunden werden, hier den Reichtum anders zu verteilen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie mir das Geld geben sollen. Ich würde mich freuen, also so über eine kleine Spende freut man sich immer, dass man irgendwas tun kann, aber es muss für alle lebenswert bleiben in diesem Land. Und wenn das gestört ist, das Verhältnis, dann ist es auch nicht mehr lebenswert in diesem Land. Es muss lebenswert bleiben. Und dafür müssen wir arbeiten, dafür bin ich als Armutsbeauftragter auch Aufklärung zu leisten und mit den Politikern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Leute, so funktioniert das nicht, das könnt ihr nicht machen. Wozu braucht ihr denn so viel Geld, um Gottes Willen? Ich kann da auch nur essen, schlafen, ich kann nur in einem Bett schlafen, auch wenn ich 10 Schlafzimmer habe. Was mache ich damit? Ja, ich habe mir das ja angeschaut in anderen Ländern dieser Welt, was Reichtum bedeutet. Es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, wo ich mir denke, lieber Gott, ich möchte es nicht haben. Alleine diese riesen Belastung und Verantwortung, aber warum müssen 2 Leute in einer Villa wohnen mit, sagen wir mal, 100 Zimmern? Ne? Aber unsere Staatsmänner in dieser Welt, die sind ja keine Vorbilder teilweise. Also wenn ich höre, dass der einer einen Palast hat mit 500 Zimmern, einer alleine als Präsident, oder wenn die anderen Präsidenten mehrere Sommerresidenzen haben, die ihnen gar nicht zustehen. Sicher können die Urlaub machen, wie andere Menschen auch. Aber dieses Abgehobensein, das ärgert mich. Ne? Dass also die Menschen in der Lage sind, sich dermaßen über den anderen zu erheben und mit Füßen zu treten, das darf nicht sein. Und deswegen bin ich Christ und deswegen bin ich bei der Evangelischen Kirche und da gehe ich mit Martin Luther mit. So können wir nicht mehr weiterleben. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, der Armut eine Stimme zu geben. Da gehören natürlich auch die gesellschaftlichen Gruppierungen wie die Medien dazu. Die haben sich in den letzten Jahren ziemlich zurückgehalten. Sicher gibt es immer mal eine Sendung und sicher gibt es immer mal einen Artikel, aber man bleibt nicht dran. Für so eine Position braucht man eigentlich einen Journalisten oder eine Journalistin, die einfach mitgeht und die das Ganze begleitet und dann die Menschen praktisch in die Aufklärung bringt. Und dann wird sich auch vieles, vieles ändern. Weil viele denken immer noch, ach, ich brauche das Geld und wie soll ich denn weiter? Überlegen wir, was brauchst du wirklich? Du brauchst die Wohnung, das ist wichtig. Da kommen wir in die fürchterliche Situation, Energiekosten, Mietwohnung. Jeder Mensch sollte das Recht haben, gesetzlich das Recht, so zu wohnen, dass er auch existieren kann. Und wenn er diese Wohnung nicht bezahlen kann, dann muss es einen Zuschuss geben, dass er existieren kann. Dass er sich aber auch noch die Lebensmittel leisten kann. Dass er sich Wasser und Energie leisten kann. Und wenn ich jetzt Situationen habe, so wie in der Tee- und Wärmestube, dass die Menschen kommen zum Wäschewaschen, weil sie zu Hause sich nicht trauen, die Waschmaschine anzumachen. Die kommen zum Duschen, weil sie sich nicht getrauen, die Dusche anzumachen. Weil die rechnen das um. Einmal duschen kostet 1 Euro. Eine Waschmaschine zwischen 90 Cent und 1,20 Euro. Eine Ladung. So, dann kann ich mir da ausrechnen, wie ich den Monat gerade so existiere. Und dann wissen die ganz genau, mir bleibt zum Schluss Knäckebrot und Marmelade. Und das ist tatsächlich so. Aber das haben wir doch nach dem Krieg gehabt. Und im Gespräch mit den alten Leuten oder alten Herrschaften, die nach dem Krieg existiert haben, zwischen 1945 und 1955, da gab es viele, die Trockenbrot und Marmelade gegessen haben, um ihren Kindern wenigstens eine Möglichkeit zu geben. Wir verspielen gerade unsere Zukunft, glaube ich.
Klare Worte am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen, Herr de Wachoy.
Ich danke Ihnen.
Das war das Gespräch auf Radio 3, heute mit Thomas de Wachoy, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Armut eine Stimme zu geben. Seit 7 Jahren als Armutsbeauftragter für das Diakoniewerk Simeon, seit 3 Jahren für den Kirchenkreis Neukölln und seit Mitte April als Armutsbeauftragter für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, dem ersten Armutsbeauftragten einer Landeskirche in Deutschland. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können das Gespräch gern auch nochmal nachhören auf der Homepage von Radio 3 oder in der ARD-Audiothek. Und wir hören zum Schluss noch ein Lied, das wir am Anfang des Gespräches bereits kurz angespielt haben. Outro der französischen Elektronikband M83 oder französisch M83 aus ihrem Album Hurry Up, We Are Dreaming.